Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen heute Abend und ganz bewusst diese Abendstunde im Namen unseres teuren Herrn Jesus Christus beginnen. In die Begrüßung eingeschlossen sind natürlich alle Feriengäste und Tages- und Abendgäste, aber auch die, die vielleicht an irgendeinem Telefon zugeschaltet sind oder die in irgendeiner Weise mit uns derart verbunden sind und nicht hier sein können, warum auch immer, und das dann später auf CD, Kassette und so weiter sich anhören wollen. Noch einen ganz besonderen Gruß muss ich loswerden, weil das wurde mir eben noch zugeflüstert. Ich glaube, da fängt einer an, so langsam was zu ahnen. Alle Geburtstagskinder am heutigen Tage werden ganz besonders begrüßt. Also, lieber Daniel, dir wünschen wir von Herzen weiterhin Gottes Segen auf dem Weg deines Lebens. Ich möchte ganz zu Anfang gerne ein Wort lesen aus dem Alten Testament, weil es soll unsere Gedanken auf den richten, mit dem wir es zu tun haben. Das steht in Jesaja, Kapitel 46, es sind ein paar Verse, ab Vers 9. Es sind nicht viele. Da bezeugt der Herr von sich selber und geht ganz zurück und sagt: Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Und jetzt sagt er auch noch, warum er der Einzigartige ist, was ihn so einzigartig macht. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das werde ich vollbringen. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Wir haben es also mit dem allmächtigen Gott zu tun. Mit dem Allmächtigen, der sich im Vorhinein die Gedanken gemacht hat. Und auch all das, was er geplant hat, das hat er in verschiedenen Stufen geplant, in verschiedenen Haushaltungen. Und vor denen dürfen wir einiges wohl heute Abend erfahren. Und er vollbringt auch all das, was er sich ausgedacht hat. All das, was er will, das macht er auch. Und keiner kann ihm wehren. Und was will Gott? Gott will Rettung und ins Leben hinein zeugen. Das ist das, was er will. Und wir dürfen dazu kommen, so wie wir sind. Manche waren gemütlich heute im Café und sitzen ganz entspannt hier. Andere haben sich eine weltliche Himmelsleiter hinaufgequält, sitzen nicht ganz so entspannt hier. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Aber dankenswerterweise müssen wir nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir dürfen uns verändern lassen, umgestalten lassen. Und das tun wir, indem wir ihn anschauen. Das hat er uns auch gesagt. Das steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Wenn die wir mit unverhülltem Angesicht ihn anschauen und ihn widerspiegeln, wir werden in sein Bild umgestaltet, indem wir ihn anschauen. In sein Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das wollen wir tun, ihn heute Abend anschauen und anstaunen in all unserer Schwachheit, die wir ohne Zweifel haben. Aber er kennt uns und weiß um uns und das um jeden Einzelnen. Lasst uns zu Anfang bitte miteinander beten. Vater in Jesus Christus, deinem geliebten Sohn und unserem geliebten Herrn und Heiland und Haupt, beten wir dich an und treten wir vor dich, um dir von ganzem Herzen Dank zu sagen, dass du uns liebst Liebe ohne Schranken, dass du uns aufnimmst, wie wir sind, dass du uns kennst, besser als wir selber uns kennen, dass du unsere Lage einschätzen kannst, dass du sie bewerten kannst und dass du das alles, was uns geschieht, in deinen Plan mit eingeschlossen hast. Du hast dir vorher über alles Gedanken gemacht, bis ins letzte Detail, und sogar alle Eventualitäten hast du berücksichtigt und fügst alles zusammen in ein Bild der Herrlichkeit. Manchmal sehen wir ja nur die Rückseite und erkennen nicht das Schöne, sondern vielleicht nur Durcheinander in unserem Leben und Schwierigkeiten und Nöte. Aber wir dürfen dir vertrauen, denn du bist es, der allmächtig ist. Du bist es, der alles wohl macht. Du bist es, der alles in die Herrlichkeit führt. Und so vertrauen wir ganz auf dich und vertrauen deinem Wort, denn du bist treu zu all dem, was du gesagt hast. Und danken dir jetzt, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um dich gemeinsam anzustaunen, um dich gemeinsam anzusehen und uns umgestalten lassen zu dürfen in dein Bild. Bitte segne du uns diesen Abend und diese Gemeinschaft, dass es uns verändert. Amen.
Amen.
Dann wollen wir jetzt noch ein Lied singen. Das ist die Nummer 95. Das heißt, Christus gilt es zu erkennen, und wir spielen es nach der Melodie Herz und Herz. Alle Strophen, ich weiß nicht, wie viele es sind.
Yeah.
Guten Abend, liebe Geschwister. Heute ist es wieder warm und ich hoffe, dass es auch uns um das Herz warm wird, um das innere Herz heute Abend. Bevor ich anfange, noch etwas Organisatorisches. Wir wollen ja, so Gott will, einen großen Teil von Epheser 3 bis 6 durchnehmen. Ich habe dann bei der Vorbereitung gemerkt, dass ich ein bisschen zu weit gegriffen habe. Das heißt, wir schaffen das nicht ganz in dieser Freizeit und es wird noch was übrig bleiben für nächstes Jahr, so Gott will. Und ich habe gedacht, weil der Wetterbericht große Hitze vorgesehen hat, ja, wollen wir immer ungefähr zur Hälfte eine ganz kurze Pause machen, ein Lied singen miteinander und dann noch einmal die zweite Hälfte durchmachen. Ich möchte jetzt heute Abend das Kapitel 3 betrachten. Und es ist ein steiler Anspruch, in 4 Einheiten die Kapitel 3 bis 6 behandeln zu wollen. Denn selbst wenn wir alle Versammlungen dieser Woche zusammennehmen, würden wir mit dem ganzen Brief nicht fertig werden. Um alles auszuloten, was der Christus durch direkte Offenbarung an Paulus hier seinem Leib an Fülle hinterlassen hat. Und andererseits ist es aber gut, wenn man die Betrachtung einmal versucht, so stark zu konzentrieren, dass die Kapitel in einem Zug behandelt werden, sodass man den Gesamtzusammenhang des Briefes versteht. Und dann soll in einem zweiten Schritt jeder für sich selber tiefer graben. Und es gilt übrigens für die Schrift als Ganzes. Wenn nicht jeder Glaubende sich die Mühe macht, in seinem Glaubensleben Altes und Neues Testament gerade auch die Gesamtzusammenhänge ihrer Aussagen zu verinnerlichen, dann wird er wenigstens eine verkürzte oder einseitige, wenn nicht gar falsche Sicht bekommen über das, was Gott sich vorgenommen hat. Und wenn wir genau hinsehen, dann passieren meistens dann Verirrungen, wenn genau der Blick für den Gesamtzusammenhang der Schrift fehlt oder löchrig ist. Ja, dann haben es Scharlatane sehr leicht, uns irgendwo anders hinzubringen. Bloß nicht auf den Weg der Schrift. Ich will jetzt die ersten 13 Verse lesen in Epheser 3 und dann im zweiten Teil dann das große Gebet ab Vers 14 bis 21 betrachten. Dieshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung oder Haushaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe, Kapitel 1 bis 2, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist, dass die Nationen oder die aus den Nationen mit Erben, mit Einverleibte und mit Teilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium seien, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung oder Haushaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern oder den Äonen her verborgen war in Gott, der das All geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem Vorsatz der Zeitalter, den er gefasst hat, in Christo Jesu, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch seinen Glauben. Deshalb bitte ich nicht, mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, welche eure Ehre sind. Ich will jetzt ganz bewusst keine Einleitung zum Epheserbrief machen, denn das hatten wir ja vor ein paar Jahren schon getan, als ich über die ersten beiden Kapitel gesprochen hatte. Wir gehen also jetzt direkt herein in die Haushaltung der Gnade Gottes. Zunächst eine Vorbemerkung. In Vers 1 nimmt Paulus das Gebet aus Kapitel 2 wieder auf und fährt dann ab Vers 14 erst wieder damit weiter und setzt zunächst seine Erklärungen zum Geheimnis des Christus aus Kapitel 2 fort. Er nennt sich hier seinem Hauptauftrag aus Apostelgeschichte 9,15 entsprechend Gefangener Christi Jesu für euch, die Nationen. Den Begriff unserer Überschrift, den haben wir in Vers 2. Wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung oder Gnade Gottes, Verwaltung oder Haushaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Haushaltung und Verwaltung bedeuten dasselbe. Und es ist wichtig, dass wir in unseren Gesprächen und beim Weitergeben des Evangeliums biblische Begriffe nehmen, die man auch wenigstens in einer guten Übersetzung nachlesen kann. Dann vermeiden wir viele Diskussionen, die unnötig sind. Kolosser 1, Vers 25 ist eine Parallele zu unserem Text. Dort heißt es in Vers 24 und 25, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist, von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zum Vollmaß zu bringen. So müsste man es etwas genauer wiedergeben. In dieser Haushaltung Gottes war eine Aufgabe Paulus, das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen. Das heißt, bis dahin war es noch nicht auf sein Vollmaß gebracht. Und das gilt, obwohl die Offenbarung Jesu Christi dem Johannes gegeben zeitlich später erfolgt ist. Denn sonst hätte Paulus hier die Unwahrheit gesagt. Ja, es geht also nicht um die zeitliche Vervollständigung der Schrift, sondern um die inhaltliche Vervollständigung der Schrift. Und die wurde Paulus alleine gegeben. Nun gehen wir in die Aussagen der Verse 2 bis 13 hinein. Vers 1 nennt sich Paulus der Gefangene für die Nationen, für den Dienst an sie im Gefängnis in Rom. Denn dort wurde der Epheserbrief wahrscheinlich verfasst. Paulus ist die Verwaltung der Gnade Gottes für die Nationen gegeben. Vers 3 und 4, Paulus bekam Auftrag und Geheimnis des Christus durch direkte Offenbarung Jesu Christi. Er hat es nicht von Menschen erlernt, die vor ihm in Christo waren, wie er in Römer 16, Vers 7 zum Beispiel sagt, oder wie er auch in Galater 1, 11 bis 24 erklärt. Ich muss natürlich jetzt einige Stellen nur nennen und ich möchte das tun, damit jeder, der das möchte, das dann auch nachprüfen kann, sodass man nicht den Eindruck hat, es wird irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen. Wie gesagt, wir wollen ja möglichst weit kommen in der überblicksmäßigen Betrachtung der Kapitel. Die Verwaltung der Gnade Gottes beinhaltet ein Geheimnis, nämlich den Christus. bestehend aus Haupt und Gliedern, wie wir das auch in Kapitel 1, Vers 22 und 23 gesagt bekommen, Kolosser 1, 18 gesagt bekommen und wie Paulus bereits in 1. Korinther 12, Vers 12 und 13 darüber gesprochen hat. 1. Korinther 12, 12 und 13 ist insofern herausragend und wichtig, weil dort A. das erste Mal im Neuen Testament der Begriff Christus nicht nur für den Sohn Gottes allein, sondern für ihn als Haupt und die Glieder seines Leibes zusammen als Einheit genannt ist. Das erste Mal, wo wir das im Neuen Testament finden. Weiter erklärt Paulus B. in dieser Stelle, wie man in diesen Leib den gesamten Christus hineinkommt. Deshalb möchte ich diese Stelle lesen, weil die eine zentrale Bedeutung hat. 1. Korinther 12, 12 und 13. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind. Also auch der Christus, Haupt und Glieder, als Christus bezeichnet. Denn auch in einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden. So heißt es eigentlich nach dem Grundtext. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle in einem Geiste getränkt worden. So hat der Johannes zum Beispiel gesagt, ich taufe im Wasser, wörtlich. Der nach mir kommt, wird im Heiligen Geist taufen. Und da sehen wir schon die Auseinanderhaltung Johannes Wasser, Christus Geist. So einfach. Ohne Diskussion. Einfach so nehmen, oder?
Wäre es, wenn es geklappt.
Ja. Aber so steht es da. Und so wollen wir es einfach auf uns wirken lassen. Die Verse zeigen erstens, der Geist ist das Mittel, in dem man getauft ist. In dem man getauft ist. In dem man getränkt ist, wie ein Schwamm, der mit Wasser sich vollsaugt. So ist jeder Glaubende ganz mit dem Geist gefüllt. Zweitens, der so Getaufte ist gleichzeitig in den Leib des Christus hineingetauft. Drittens, kein Mensch kann den hier beschriebenen Vorgang ausführen oder auslösen. Noch kann er den Zeitpunkt für das Geschehen festlegen. Man kann ihn nur erflehen, dass Gott das macht beim Einzelnen. Viertens, der Vater, Kraft seiner Souveränität, nimmt durch seinen und seines Sohnes Geist selber diese Taufe im Geist vor. Keiner kann das machen. Fünftens, es gibt dafür auch keine äußerlich notwendigen Begleiterscheinungen für diese Taufe im Geist. Sonst wären sie spätestens hier an der Stelle genannt. Dann hätte Paulus sagen müssen, Geistestaufe äußert sich in Doppelpunkt und dann kommt eine Liste mit ein paar Sachen drin. Steht hier gar nicht. Also ist es nicht notwendig. Ja? Es kann Begleiterscheinungen haben. Welche? Das ist Gottes Souveränität. Ja? Aber es sind keine gefordert von der Schrift. Weiter nun Vers 5. Das Geheimnis wurde in den Geschlechtern oder Haushalten vor Paulus niemand geoffenbart. Weder den Propheten Israels noch den 12 Aposteln durch den Herrn Jesus während seiner Erdentage. Auch nicht an Pfingsten, noch irgend anderen Personen. Das erste wichtige Jetzt in diesem Text steht in Vers 5. Und das ist der Zeitpunkt, an welchem der Christus Paulus das Geheimnis und die Haushaltung der Gnade Gottes an die Nationen geoffenbart hat. Deshalb sagt er jetzt. Ja, das war der Zeitraum seines Dienstes. Ein gewisser Kairos Gottes, können wir sagen. Ja. Paulus nennt hier als Empfänger Heilige, Apostel und Propheten im Geist. Er war der Erste und durch ihn ging dann diese Offenbarung auf seine Mitarbeiter über. Und dann spätestens bei der Apostelversammlung in Apostelgeschichte 15 erfuhren auch die 12 Apostel an Israel in Jerusalem von seinem Evangelium. Ja. Vers 6 und 7 enthalten weitere Inhalte dieses Geheimnisses. Dort sagt Paulus, die Nationen sind A, Miterben oder Mitlosteilhaber, B, Mitleib, C, Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium, dessen Diener Paulus geworden war. Und das geschah durch Gabe der Gnade Gottes an ihn. Entsprechend der Wirksamkeit seiner Kraft. Miterben, Mitleib, Mitteilhaber der Verheißung in Christo Jesu, die zeigen zurück auf Kapitel 2, Vers 13. Und dort heißt es, jetzt aber, auch wieder ein Jetzt, in Christo Jesu seid ihr, in Klammer, die Nationen gleich Nicht-Israeliten, die ihr einst fern waren, durch das Blut des Christus nahe geworden. Vorher keine Chance, in die Nähe Gottes zu kommen. Epheser 2, 13, klare Aussage. Das heißt, erster Adressat und Nutznießer des Evangeliums Gottes war und ist damals eben das Volk Israel gewesen. Ja? Und dadurch, dass sie es in der Majorität abgelehnt haben, ist um ihres Ungehorsams willen es dann auf die Nationen und den ganzen Kosmos übergegangen. Ja? Apostelgeschichte 13, 46, klassischer Fall in der Synagoge dort in Antiochien, könnt ihr dort nachlesen, am besten das ganze Kapitel. Und eben Römer 11, Vers 11 bis 15, da hat der Johannes auch schon darauf hingewiesen, gestern Abend. Dazu berief der erhöhte Christus Paulus und er offenbarte ihm das Geheimnis des Christus. Natürlich sind in diesem ganzen Geheimnis noch mehrere Untergeheimnisse ja, mit enthalten. Die können wir aber jetzt nicht im Detail auseinandernehmen. Der Inhalt ist, die Nationen sind, wie wir in 2,13 Kapitel 3, 6 und 7 lasen, Miterben, Mitleib, Mitteilhaber der Verheißung in Christo Jesu. Nach dem Plan Gottes zuvor bestimmt, wann? Vor den Äonen. Epheser 1, 4 und 5. Und das zeigt auch Römer 11, wo Paulus von Israels Überrest nach Wahl der Gnade spricht, dass eben auch aus Israel, aus allen 12 Stämmen Menschen herausgerufen wurden und werden, ja, die mit zum Leib des Christus gehören. Römer 11, 5 bis 7. Also ist nun auch in der jetzigen Zeit, das ist wieder der Zeitraum, ja, den Gott dafür bestimmt hat, nachdem er dieses Geheimnis geoffenbart hatte, in der jetzigen Zeit ein Überrast nach Wahl der Gnade. Wenn aber nach Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun, was Israel sucht oder begehrt, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen aber sind verblendet oder verstockt worden. Zum Teil und für begrenzte Zeit. Nach Römer 11. Spätere Verse. Die Auserwählten aus den 12 Stämmen Israels sind damit ein Teil des Leibes Christi. Und in diesem Leib sind die Erwählten aus den Nationen eben mit Leib, mit Teilhaber und mit Erben. Alle Glieder des Leibes sind gleichwertig und haben dieselbe direkte Beziehung zu ihrem Haupt Christus und Gott dem Vater. Vers 8, ein erster Unterpunkt in Vers 8. Paulus betrachtet sich als den Allergeringsten von allen Heiligen. Ein schöner Kommentar aus seiner Feder ist dazu 1. Timotheus 1, Vers 15 und 16. Das Wort ist selbsterklärend. Das Wort ist gewiss oder zuverlässig oder treu und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in den Kosmos gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste oder der Schlimmste bin. Ja? Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir, den Ersten, Jesus Christus seine ganze Langmut erzeige, zum Vorbild oder auch Urbild für die, welche an ihn glauben werden, zum äonischen Leben. Ja. Paulus ist das Urbild, der Urtypus für die Gemeinde, die ohne Schauen glaubt, und für Israel, das durchschauen glauben wird. Denn er hat den Christus gesehen vor Damaskus. Ja. Und er ist Vorbild also für beide. Ja. Nochmal Vers 8, der zweite Punkt dort. Ihm hat der Herr die Gnade gegeben, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Deshalb reicht auch eine Freizeit und auch zwei Freizeiten nicht aus, um das alles auszuloten. So mögt ihr mir verzeihen. Und vielleicht denkt am Ende der Stunde jemand, ach, jetzt hätte er doch das noch sagen können und das noch sagen können. Schreibt es euch auf und freut euch, ja, wenn ihr selber merkt, oh, das hat gefehlt heute Abend. Ja. Aber um des Überblicks willen ist es einfach nötig und auch wichtig, dass wir mal ein großes Bild zeichnen von dem gesamten Inhalt dieser Kapitel. Unausforschlich bezieht sich sicher auf das Wort Gottes insgesamt. Ja, unausforschlicher Reichtum. Also nicht nur speziell die Philipperbriefe oder auch die Paulusbriefe, sondern der unaussprechliche Reichtum, der betrifft das ganze Wort. Denn das ganze Wort redet von ihm, nach seinem Zeugnis Johannes 5 zum Beispiel. Aber dazu auch bezieht sich das Wort unausforschlich, worin die Söhne Gottes Miterben sind, nämlich das ganze All. Das ist auch was Unausforschliches. Wenn der Herr, denn der Paulus durch uns sagt, dass in den kommenden Äonen der Gott und Vater was macht? Seinen unausforschlichen Reichtum an uns erweist, dann sind es mindestens zwei Äonen, die Gott für seine Kinder alleine braucht, um das bekannt zu machen. Ja? Wie viel mehr wird er Zeit nehmen für alle übrigen, wo wir dann mitbeteiligt sind, nach Kolosser 1, Vers 20. Alles ist euer, sagt Paulus, zweimal in 1. Korinther 3, 21 bis 23, denn zum Erben des Alls ist der Sohn Gottes, der Erstgeborene der Brüder vom Vater gesetzt. Und wir sind Miterben des Christus. Epheser 1, 22, Hebräer 1, Vers 2, Römer 8, Vers 17. Nun der Vers 9. Alle Empfänger des Geheimnisses sollen erleuchtet werden. Der Johannes hat in seinem Dienst gestern Abend auch ganz wichtig darauf hingewiesen, dass es in der Gemeinde keine elitären Zirkel gibt. Ja, die eine wissen mehr als die anderen. Das darf es nicht geben. Da heißt, und alle zu erleuchten. Alle Glieder des Gleich des Christus mit allem, was die Schrift ihnen hinterlassen hat. Und wenn das nicht Aufgabe der Verkündigung ist, dann hat sie ihren Zweck verfehlt. Für wen ist denn das Geheimnis Gottes bestimmt? Das heißt, wem ist es denn geoffenbart? Und da hat Paulus in Kolosser 1, 26 eine wichtige Aussage gemacht. Ich lese dort mitten rein in den Satz, der in Vers 24 beginnt, den wir vorhin schon gelesen haben. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her. Da haben wir die beiden Begriffe, die der Paulus hier in zweimal in unterschiedlichen Versen nennt. Ja, kommen wir nachher noch dazu, Vers 10. Jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Bekannt gemacht worden ist. Das heißt, obwohl das Geheimnis grundsätzlich in der Schrift deutlich lesbar geschrieben steht, offenbart es Gottes Geist nur seinen Heiligen, den vor Grundlegung des Kosmos an Erwählten. Er muss es individuell jedem einzelnen Glied offenbaren. Und das macht er auch. Niemand kann sagen, ich bin nicht erwählt, ich weiß das alles nicht. Ja? Sondern er möchte doch sagen, Herr, ich weiß, dass ich es zu fassen kriege. Ja? Und jetzt mach's bitte. Ja? Das ist die Haltung, die wir da einnehmen dürfen. Es war verborgen in Gott, sagt Paulus. Vers 5 steht, es wurde vergangenen Generationen, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan. Das heißt, es wurde im selben Zeitraum verborgen, wie auch die uns damals schon durch den Vater gegebene Gnade gegeben wurde, im selben Zeitraum. Und eben das hat der erhöhte Sohn Gottes erst durch Paulus geoffenbart. 2. Timotheus 1, 9 bis 11 möchte ich dazu lesen. Kennt ihr alle, mehr oder weniger genau? Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Äonen gegeben, jetzt aber, wieder ein Jetzt, ja, geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unverweslichkeit oder Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Hier haben wir es wieder. Ja? Christus ist zwar gekommen, aber das Geheimnis wurde erst durch das Evangelium, durch Paulus geoffenbart. Auch wissen wir erst durch diese Offenbarung, dass die Gnade uns vor den Äonen bereits gegeben wurde. Das steht sonst nirgends. Ja? Vers 10 haben wir zeitlich dasselbe jetzt wie in unserem Text Epheser 3, Vers 5. Verborgen war alles in dem Gott, der das All geschaffen hat. Oder, wenn wir 1. Korinther 8, Vers 6 nehmen, aus welchem das All ist. Und deshalb war es wunderschön, habe ich empfunden, ja, was unser Bruder Ruben vorhin gelesen hat aus Jesaja 46. Ja, das ist genau das. Ja. Vers 10 jetzt, weiterer Inhalt des Geheimnisses des Christus ist nun, Gott macht jetzt im Sinne von ab jetzt, ja, als Paulus das Geheimnis bekommen hat, gibt es wieder ein ab jetzt. Er macht den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Bereichen seine mannigfaltige Weisheit durch die Versammlung den Leib des Christus kund, ab damals. Das heißt, bis dahin, nämlich vorher, hatte er anderen diese Aufgabe übertragen gehabt. Es waren alle die Auserwählten Gottes, die bis dato gelebt haben. Einige davon nennen zum Beispiel der Hebräerbriefschreiber mit Namen in Kapitel 11. Die Glaubenden, das waren alle Leute, die haben alle in die unsichtbare Welt hinein verkündigt. Eklatantes Beispiel oder klassisches Beispiel ist ja die Opferung Isaaks gewesen. Ja? Die hat ja nicht der Vater erfunden, sondern der Engel sagt, jetzt weiß ich, Engel, dass du Gott fürchtest. Und da sehen wir auch, weswegen der Abraham in diese Situation gekommen war, ja, um an die unsichtbare Welt ein Zeugnis abzugeben. Wenn wir das Buch Hiob lesen, dann ist es nur verständlich, wenn uns klar ist, was in den Kapiteln 1 und 2 steht, dass es um eine Auseinandersetzung Gottes mit dem Satan ging. Und so durfte keiner auf der Erde auch nicht einen Hauch erkennen, um was es eigentlich ging. Denn sonst wäre die ganze Aktion nutzlos gewesen. Und jetzt brauchen wir uns als Gotteskinder nicht zu wundern, dass wir auch in unserem Leben in Situationen kommen, für die es keine Erklärung gibt. Ja, da sind wir nicht selber schuld dran. Und selbst wenn wir eine Teilschuld hätten, ja, sagt uns Gott doch nicht, um was es im Eigentlichen geht. Und da dürfen wir an solche Dinge denken, wie wir sie eben kurz erwähnt hatten. Diese Aufgabe der Versammlung, die steckt auch in der Aussage Paulus über den Glauben der Römer. In Römer 1, Vers 8 steht: Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesum Christum, euer Allerhalben, dass euer Glaube verkündigt, und da steht sogar evangelisiert wird, wo? In dem ganzen Kosmos. Und da müssen wir ja sagen, ja, der Paulus ist doch nicht auf der ganzen Erde rumgekommen, viel weniger noch im ganzen Kosmos. Und doch wurde der Glaube der Römer in den Kosmos hinein verkündigt. Ja. Und das ist etwas, ja, da dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben, ja, sonst werden wir sowieso nicht fertig heute Abend. Ich möchte jetzt deshalb weitergehen zum Vers 11. Das Zeugnis des Leibes Christi an die unsichtbare Welt, bereits während seiner Sammlung und Zubereitung, wohlgemerkt. Ja? Jetzt passiert es. Es ist Vorsatz Gottes, den er gefasst hat in Christo Jesu vor den Äonen. Und dazu hat er uns auch schon die Gnade gegeben vor den Äonen. Und deshalb kann er jetzt schon in unserem, ja teilweise, sagen wir es ganz ehrlich, oft beklagenswerten äußeren Zustand so ein Zeugnis wirken. Auch das ist doch schon ein Trost in sich selber, dass Gott dich und mich jetzt schon verwendet, um dieses Zeugnis abzugeben. Auch wenn wir das Gefühl haben, ich bin ja zu gar nichts wert. Stellt euch vor, ja, Geschwister, die Jahrzehnte wohl im Rollstuhl sitzen, ja, die im Bett liegen müssen, keinen Finger mehr rühren können, und doch verwendet sie Gott für sein Zeugnis. Und wenn uns der Herr mal irgendwo ins Krankenhaus steckt für ein paar Tage und wir haben keine Ahnung, wozu das gut sein soll, dann dürfen wir uns auch daran erinnern, ja, dass es auch dazu dient, dass irgendwas durch uns dargestellt wird. Und dann ist gar nicht wichtig, was, sondern dass es geschieht. Das ist wichtig und das tröstet mich, wenn ich daran denke. Leider tue ich es oft zu wenig. Vers 12. In Christus, unserem Herrn, haben wir Freimütigkeit und den Zugang zum Vater durch seinen Glauben. Das ist den Glauben Jesu Christi. Und dieser Glaube ist uns geschenkt nach Kapitel 2, Vers 8. Wir lesen dort genauer wiedergegeben: Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und dieser ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Der Glaube Jesu Christi kommt nur bei Paulus an 8 Stellen vor. Römer 2, Vers 22 und 26 und Galater 3, Vers 16 zweimal, Vers 20 einmal, Galater 3, 22 einmal, Philipper 3, 9 einmal und eben hier. Ich will zwei dieser Verse lesen. Galater 2, 16. Aber wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben Jesu Christi. Auch wir haben an Jesum Christum geglaubt, auf dass wir aus Glauben Christi gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Und die Stelle in Vers 20, da auch der Johannes schon angedeutet heute Morgen in seinem Nachwort: Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch Glauben, den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Warum glaube Christi? Es ist der Glaube, mit welchem Christus um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und wusste, damit bringe ich viele Söhne zur Herrlichkeit und schließlich das ganze All unter mich. Das war sein Glaube, mit dem ist er angetreten auf der Erde und hat durch viele Not auf dieser Erde den Gehorsam gelernt, ja, und diesen Glauben bis zum Schluss durchgetragen. Und der Glaube, der steht uns jetzt zur Verfügung. Wenn es mein Glaube wäre, der wird mich nicht einmal 10 Meter vors Haus bringen, wenn es auf meinen Glauben ankäme. Ja, das sage ich jetzt ganz bewusst so. Es ist der Glaube Jesu, der mich trägt. Das Haupt Christus selbst wohnt nach Römer 8, Vers 10 und glaubt in mir und in jedem, der von oben her geboren ist, wie er dem Nikodemus sagte, oder der in Christo eine neue Schöpfung ist. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum darf ich seinen Glauben glauben und mit seinem Vertrauen vertrauen. Und darum haben wir, du und ich, als Söhne Gottes auch den freimütigen Zugang zum Vater in Zuversicht oder Vertrauen, wie ihn sein Sohn hat, der in uns wohnt. Vers 13 noch. Die Briefempfänger müssen jetzt auch nicht mutlos werden wegen der Drangsale des Paulus. Damals nicht und heute nicht. Heute nicht, weil es viele Drangsale gibt, die noch rückständig sind für den Leib des Christus und seinen Leib. Ja, für den Christus und seinen Leib, nach Kolosser 1, 24. Natürlich sind es nicht die Drangsale, die der Herr Jesus zur Errettung leiden musste, sondern die Drangsale, die jetzt, in diesem Zeitraum jetzt für den Leib des Christus zuvor bestimmt sind, dass sie getragen werden müssen. Und deshalb ist es gut, wenn wir diese Leiden nicht versuchen wegzubeten, sondern dass wir sie akzeptieren und bewusst es übernehmen, jeder für sich. Ich habe auch ein Maß an Leiden abzutragen. Ja, und ich will das ganz bewusst tun, auch wenn mir das weh tut und meine Seele 150 Meter hinterher hinkt dabei. Ja, das muss ich einfach in dem erleuchteten Verstand akzeptieren. Und dann kriege ich auch die Kräfte, dass die Seele wieder hinterherkommt. Ja.
Ich muss in den Zustand meiner hinkenden Seele das hineinsprechen lernen.
Ja, ja. Bei den Psalmisten haben wir das letzte Mal, 42, 43, die reden zu ihrer Seele. Ja, und versuchen sie zu überzeugen, ja, dass sie noch den Herrn preisen werden. Oder dass meine Seele wird einmal den Herrn preisen, sagt einer. Ja? Der Asaf in Psalm 42, 43. Ja, es könnte uns schon mutlos machen, menschlich gesprochen, wenn man sieht, wie unendlich viel gegenwärtig in der Welt auch um Jesu Name willen gelitten wird. Ja, wir sind nur im Westen etwas weniger unter diesem Leiden, jetzt rein von außen her. Ja, von innen gibt es genügend Leiden, genügend. So, jetzt machen wir eine kurze Pause und singen aus dem Lied 926 die Verse 1 und 2.
926.
926. Entschuldigung, ich habe vergessen zu bitten, aufzustehen. Ja, wer das körperlich kann, das machen wir dann bei der nächsten Pause, in der nächsten Versammlung.
Die nächste Pause um 12 dann.
Ja. Ja. Nun dürfen wir fortfahren noch mit dem zweiten Teil des großen Gebetes unseres Apostels. Das Gebet beginnt in Kapitel 1, Vers 17 und endet mit dem Amen in Kapitel 3, 21. Paulus unterbricht dieses Gebet immer wieder durch erklärende Worte und wichtige Lehrinhalte. Ich möchte jetzt einfach mal dieses Gebet als Ganzes durchlesen, damit es mal auf uns wirkt. Und ich möchte auch die einzelnen Bitten einfach mit Nummern versehen, ja. Wenn ihr vielleicht denkt, ich hätte müssen was anders nummerieren, dann verzeiht mir, bitte. Also Epheser 1, 17 fängt es an. Auf dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit erstens, euch gebe Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset. Zweitens, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Und drittens, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Und viertens, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft hinein in uns, die Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, welche er wirkte oder auswirkte, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und jetzt geht das Gebet in Kapitel 2, Vers 1 weiter. Und da sagt er, auch euch. Und jetzt müssen wir in Klammer hinzufügen, hat er auferweckt. Die ihr tot waret in euren Vergebungen und Sünden. Jetzt kommt der Einschub von dem, was wir bisher behandelt haben, also Kapitel 3 und Kapitel 2 komplett. Und Kapitel 3, Vers 1 sagt er dann, dieserhalb ich, Paulus, der Gefangene, Christi Jesu für euch die Nationen. Und jetzt kommt wieder eine Klammer und das, was wir eben in dem vorderen Teil der Stunde behandelt haben. Und dann geht es in Vers 14 weiter mit 5 weiteren Bitten. Vers 14 bis 21. Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Fünftens, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Sechstens, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr als solche erfunden werdet, die in der Liebe gewurzelt und gegründet werden. Nicht sind, werden. Ja. Siebtens, auf dass ihr völlig zu erfassen vermöget, zusammen mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei. Achtens, und zu erkennen, dass die das Wissen übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr erfüllt sein möget, zu der ganzen Fülle Gottes. Und nun kommt ein kostbarer Lobpreis an Gott, den Vater, gerichtet. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu hinein in alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Es ist ein gewichtiges Gebet, wahrhaftig ein Muster oder Bild gesunder Worte. Oder wir können auch frei wiedergeben, ja, indem wir dieses Bild nehmen, ein Muster gesunder Gebete für die Versammlung Gottes. Es sind Bitten, bei denen wir die Erhörung durch unseren Gott und Vater sicher haben. Nicht den Zeitpunkt, wann er das dann erfüllt, aber in der Sache wird der Herr, wenn wir das füreinander beten, absolut erfüllen. Und deshalb ist er uns das Gebet gesagt. Denn alle diese Bitten, die entsprechen dem Wohlgefallen unseres Gottes. Nun zu den einzelnen Bitten. Also es dauert jetzt wirklich keine Stunde mehr, ja. Aber wir wollen die doch einmal miteinander durchgehen. Bevor Paulus bittet, erklärt er in diesem Gebet, zu wem er betet. In Epheser 1,17, da sagt er, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und in Vers 14, wo er das Gebet fortsetzt, das sagt er, ergänzt er noch zwei weitere, dieser halt beuge ich meine Knie vor dem Vater, in Klammer unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden genannt wird. Zusammengefasst nennt er der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und der Vater der Herrlichkeit. Zu dem betet er. Der Begriff Vater der Herrlichkeit in Vers 17, der zeigt, Herrlichkeit hat offensichtlich etwas mit Zeugung von Leben zu tun. Deshalb heißt es Vater der Herrlichkeit. Ja? Vaterschaft hängt mit Zeugung zusammen. Und Christus ist nach Römer 6, Vers 4 durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden. Da sehen wir diese lebenzeugende Wirkung der Herrlichkeit Gottes. Und wichtig ist hier in Kapitel 3, Vers 15, dass unser Gott alle Vaterschaften, das heißt alle Zeugungsvorgänge in den Himmeln und auf der Erde benennt. Ja, wir können sogar sagen, er vermittelt sie überhaupt. Ja, jedes Menschenkind, das gewollt oder ungewollt, ob tot geboren oder abgetrieben, in den Kosmos kommt, ist ein Geschöpf, das er benennt, ja, zu dem er eine Beziehung hat und sie dann zu dem Zeitpunkt, den er bestimmt hat, auch aufnimmt, indem er so ein Geschöpf beruft. Ob das nun in diesem Leben ist oder in einem weiteren, das spielt keine Rolle. Aber er ist der, der die Vaterschaft letztlich hervorbringt. Das ist ganz kolossal. Und wir erinnern uns an den Jeremia, ja, dass er ihn wann erkannte? Ehe er ihn im Mutterleibe bildete. Ja, könnt ihr nachlesen in Jeremia 1, Vers 5 und in Sacharja 12, einer gewaltigen Prophetie Israels. Dort sagt, ist von Gott die Rede, dass er den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Kostbar. In Apostelgeschichte 3, Vers 25 nennt auch Petrus Gott den, der die Vaterschaften innehat. Ihr, sagt er in Vers 12, Männer von Israel, Vers 25, jetzt seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott unser Väter verordnet hat, indem er zu Abraham sprach. Und in deinem Samen werden gesegnet, werden alle Vaterschaften der Erde, heißt es eigentlich da. Ja? Geschlechter gleich Vaterschaften. Der Same, von dem hier die Rede ist, ist Christus nach Galater 3, Vers 16. Die natürliche Vaterschaft oder Zeugung ins irdische Leben ist der erste Schritt der Zeugungen Gottes. Und durch den einen Samen, den Christus, den lebendig machenden Geist, folgt später die geistliche, das heißt, die in das Himmlische hinein zeugende Zeugung in das Leben Gottes. Und dazu parallel laufen auch verschiedene Leiblichkeiten, ja, zum ersten Mal die Leiblichkeit, in der wir jetzt sind, die natürliche, und später logisch folgend daraus die Geistleiblichkeit. Paulus erklärt es in 1. Korinther 15, 44-46, indem er dort sagt, es wird gesät ein seelischer oder natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen seelischen gibt, dann gibt es auch einen geistigen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die Gottes in den Kosmos bereits hinein kreiert hat. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam oder der zweite zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche war nicht zuerst, sondern das Seelische oder das Natürliche. Und das können wir auch nicht überspringen. Sagen, das fürchterliche Natürliche, das hat Gott dem Geistigen vorgeordnet. Ja? Ganz wichtig, dass das hier der Paulus so klar auseinanderfaltet. So hängen also die Vaterschaften unseres Gottes der Herrlichkeit zusammen. So hat er sie vor den Äonen bereits in den Kosmos hineingeplant und durch seinen Sohn Christus Jesus auf den Weg gebracht. Zu diesem Gott der Herrlichkeit und Vater betet Paulus also. Das ist die Ausgangsbasis für die Bitten, die er jetzt vorbringt. Die fünfte Bitte in Vers 16, auf dass er euch gäbe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Zweifellos entwickelt sich durch Gottes Geist gezeugtes Leben artgemäß. Und doch sehen wir Paulus hier darum flehen. Und das scheint zunächst paradox. Wenn wir aber genauer hinsehen, und das weiß jedes Kind Gottes zu gut, hängt geistliches Wachstum eben mit deiner und meiner Hingabe an das Ziehen und Wirken des Geistes Gottes zusammen. Und es gibt keinen Heilsautomatismus. Da hat der Johannes wichtigerweise darauf hingewiesen schon. Wenn das nicht so wäre, dann hätte Paulus mindestens Kapitel 4 bis 6 unseres Briefes gar nicht schreiben müssen. Ja? Keine Ermahnung wäre notwendig gewesen, wenn es einen Automatismus gäbe. Auch das ganze Gebet wäre völlig sinnlos, ja? Was der Paulus hier vorbringt. Wenn das automatisch ginge, wenn ich nicht mit hineingenommen wäre durch meine Hingabe und den Gehorsam an das, was der Geist in mir vollbringen möchte und es auch ausführt. Beispiel haben wir schon gelesen, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Wann geschieht aber diese Verwandlung nur? Wenn ich anschaue. Ja, wenn ich also nicht anschaue, dann werde ich nicht verwandelt. wenn ich den Kopf immer bloß in dem Sumpf der Erde drin stecken habe, dann werde ich in den Sumpf verwandelt. Dann zieht es mich nach unten. Und wenn ich nach oben schaue, dann darf ich erwarten, dass es mich nach oben zieht. Und das ist ein Gehorsamsakt. Ja? Muss ich Zeit dafür investieren. Ihr versteht, ja?
Ja.
Wenn ich den Christus nicht anschaue, dann stoppt meine Verwandlung und dann stoppt aber auch das Wachstum des Christus. Auch das ist eine äußerst ernste Konsequenz daraus. Sechste Bitte, Vers 17. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen herab wohne und seid in Liebe gewurzelt und gegründet werdende. So müsste man das eigentlich wiedergeben. Also dieses gegründet werden und das gewurzelt werden ist ein Vorgang, der mit unserer Neuzeugung beginnt und dann weiterläuft. Und das ist nichts anderes als das geistliche Wachstum.
Die Elberfürder schreibt seid.
Ja.
Und dann drückt das aus, ja, wir sind eben.
Ja.
Aber du formulierst dann das in einer Weise, von der grammatischen Seite her, es ist ein Werden.
Es ist ein Werden, ja. Natürlich muss Gott mal die Pflanze in den Boden setzen. Aber damit ist es ja nicht alleine getan, weil das geht, jetzt geht ja erst das Wurzeln los. Wenn ich also eine Tomatenpflanze vom Gärtner kriege, die eine Tomaten, ein Stock werden soll, was muss ich dann tun?
Gießen,
ich muss sie reintun, gießen. Und dann passiert zunächst einmal furchtbar wenig, ja, weil dann macht die Pflanze eins, sie wurzelt tiefer und erst dann kann sie in die Höhe wachsen. Ja, und genau das Gleiche passiert bei uns. Ja. Vergessen wir immer wieder, ja, auch ich, ja, ich bin ja auch da drinnen, bin nicht vollkommen. Wir sagten schon bei Vers 12, dass nach Römer 8, Vers 10 der Geist, der Christus in uns ist, der ist also vorhanden oder gegenwärtig. Und es bleibt auch so seit der Neuzeugung, durch seinen Geist. Aber jeder wird doch verstehen, dass es ein Unterschied ist, ob jemand in einem Haus nur anwesend ist oder ob er darin wohnt. Wohnen heißt, über alle Räume des Hauses uneingeschränkt verfügen, eben bewohnen. Und das ist im Bilde gesprochen, was der Paulus hier für die Glaubenden erfleht. Wir sind nicht Marionetten unseres Herrn, sondern er will, dass du und ich alle Bereiche unseres Lebens abgeben und seinem Willen aus Überzeugung überlassen. Nicht, weil er das fordert, ja, dass ich einfach fatalistisch mich fallen lasse. Darum geht es nicht, sondern ich möchte ganz bewusst dem Herrn das übergeben und ihn wirklich machen lassen. Das ist ein Prozess, da stehe ich mittendrin. Jeder steht da drinnen. Aber er will das so, dass das so ist. Und deshalb ist es selbst bis rein in die Grammatik so ausgedrückt. Und genauso ist es auch mit der Liebe. Ja, sie ist zusammen mit dem Geist ausgegossen in unsere Herzen nach Römer 5, Vers 5. Niemand braucht da eine Nachfüllpackung durch Handauflegung oder sonstiges Zeug. Ja, die Liebe ist da. Aber das Gegründetwerden in Liebe ist wieder ein Prozess, der abläuft ab der Zeugung. Und jetzt geht es darum, dass ich wieder wachstümlich all mein Denken, Fühlen und Wollen und Handeln aus der Liebe heraus treiben lerne. Ja? Nicht, weil es gefordert ist, sondern weil ich soll aus Überzeugung, aus Liebe heraus handeln in allen Dingen. Und das ist der Prozess, gegründet werdend in der Liebe. Siebte Bitte, Vers 18. Auf das ihr völlig zu erfassen vermöget, zusammen mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei. Darin können wir die Dimensionen sehen, in denen das Geheimnis des Christus sich auswirkt und die es bis jetzt bis zum Endziel auch erfassen wird. Und dabei sind Länge und Breite wohl die Dimensionen der irdischen Zubereitungszeit des Leibes Christi. Höhe und Tiefen, darin können wir wohl die noch unsichtbaren Bereiche der toten Räume und sonstigen Gefängnissen sehen und den Himmeln samt ihren Bewohnern und alles Kommende. Warum komme ich da drauf? Was die Himmel und ihre Bewohner angeht, wirkt jetzt schon unser Leben dort hinein. Das haben wir ja vorhin bei Vers 10 und 11 gesehen. Jeder Heilige soll ja dieselbe Information erhalten, ja, über all diese Dimensionen, die der Paulus hier anspricht. Allerdings möchte ich jetzt an der Stelle nicht mehr tiefer in diese Dimensionen einsteigen, ja, auch deshalb nicht, weil der Paulus keine genauen Angaben macht, indem er sagt, Tiefe ist gleich, Höhe ist gleich, ja. Aber versteht, ja, das, was auf der Erde Länge und Breite ist, das ist irgendwo unser Alltag. Ja. Und das, was nach oben und nach unten geht, das sind die Dimensionen, um die es später geht, nach unserem Leben. Vers 19, nur noch wenige Minuten. Und zu wissen um die Liebe des Christus, die das Wissen übersteigt. So könnte man das etwas genauer wiedergeben. Und diese Bitte hängt besonders mit der vorausgehenden siebenten Bitte in Vers 18 zusammen. Wissen um Breite, Länge, Tiefe und Höhe, auch um das Geheimnis des Christus, das ist wichtig für uns, denn dabei geht es ja zuerst um unser Haupt, um unseren Herrn Jesus Christus. Und so wie aber die Liebe die größere ist, neben Glaube und Hoffnung, die von den drei Größen, die da bleiben, ja, so ist die Liebe des Christus immer größer als das, was von der Liebe ausgeht, ja, von dem Christus ausgeht. Und deshalb ist es wichtig, dass es um die Erkenntnis von ihm geht, ja, weil sonst wird irgendwann die Gabe seiner Liebe in unseren Augen größer als der Gäber. Und deshalb hat der Paulus so formuliert, dass wir die das Wissen übersteigende Liebe des Christus erfassen sollen. Ihn persönlich und dann das, was von ihm ausgeht. In Vers 25 von Kapitel 5 kommen wir dann auch noch auf dieses Thema zu sprechen. Dort sagt der Paulus, genauer wiedergegeben, ihr Ehemänner, liebet eure Ehefrauen gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Das heißt, die Person muss immer höher geachtet bleiben als alles, was von ihr ausgeht. Die Liebe ist ein Stück vom Sohn und daher größer als was aus ihr entspringt. Paulus betet, dass uns das immer bewusst bleiben soll. Denn sonst beginnen wir eben die Gabe mehr zu lieben als den Geber. Der Vorwurf Satans übrigens an Gott, indem er gesagt hat, der Hiob, der fürchtet dich nur, warum? Du hast ihn eingezäunt und du hast ihm alles gegeben, was er hat. Er ist reich. Neunte Bitte, Vers 19. Auf das ihr erfüllt seid möget zusammen zu der ganzen Fülle Gottes. Nach Kolosser 1, 19 wohnt das Wohlgefallen der ganzen Fülle in dem Sohn. Und zu dieser Fülle sollen wir kommen. Paulus betet, dass wir uns mit der völligen Innewohnung des Sohnes, Vers 17, begnügen und dem nichts hinzufügen wollen. Religiöse Handlungen, Philosophie, dergleichen und eben was über das hinausgeht, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen Wohnung genommen hat. Das soll alles vermieden werden. Und eben, dass Christus in uns völlig wohnt, alles bewohnen darf. Nun kommt ein Abschluss des Gebets mit dem Lobpreis. Es ist ein gewaltiger Abschluss und er enthält zwei kostbare Verheißungen. Erstens, Gott, unser Vater, vermag weit über alles, was in Gedanken ersinnbar ist und was wir in Bitten formulieren können. Das ist eine ganz kostbare Verheißung. Zweitens, er tut es in der Kraft, die in uns wirkt. Also ich muss die Kraft nicht herbeibeten, die ist da. Und damit darf ich auch rechnen, wenn ich sie nicht fühle. Ganz entscheidend wichtig. Und so spricht auch unser Gott und Vater jedem Einzelnen zu, der vielleicht heute Abend da sitzt und sagt, ich spüre ja gar nichts von der Kraft. Ich hänge immer da unten drum. Ja, meine Gefühle betrügen mich ständig. Und was mache ich jetzt? Dann darf ich mich an so einer Verheißung festhalten und sagen, und die Kraft Gottes wirkt doch in mir. Und das möge doch jeder von uns heute Abend mitnehmen. Das ist auch mein Gebet. Amen. Wir wollen noch danken. Lieber Vater, hab Dank für die Fülle deines Wortes. Und du siehst, dass es eine Riesenmenge war, was wir heute Abend im Schnelldurchgang durchgegangen sind. Das ist ja eigentlich gar nicht erlaubt, dass wir so schnell darüber hingehen. Und doch hast du es offensichtlich so gewollt. Und du möchtest, dass wir jetzt jeder für sich da tiefer hineingeht und an diesen wenigen Punkten entlang geht, um weitere Erkenntnis zu gewinnen, von denen du aber auch möchtest, dass ich und dass jeder deiner Kinder sie in sein Leben hineinnimmt und dass wir so Werdende, als Werdende erfunden werden, indem wir gewurzelt werdend und in der Liebe gegründet werdend erfunden werden. Das schenke du jedem Einzelnen von uns. Hab Dank, dass du die nötigen Kräfte dazu gibst und dass du uns ans Ziel bringen wirst. Amen.
Amen.
Was haben wir in dieser Stunde alles gehört? Paulus hat angefangen als Gebundener, als Allerniedrigster. Vielleicht denken wir auch so von uns, können uns trösten. Paulus ist ja noch niedriger als wir. Und unser Herr noch niedriger. Bis in die allertiefsten Tiefen ist er heruntergegangen, damit er wirklich alles umschließen kann. Und wovon hat dieser Allerniedrigste Paulus jetzt uns gesagt? Er spricht von Reichtum. Mehrmals haben wir hier vom Reichtum, hast du uns gesagt. Er spricht von Kraft, und zwar von einer Kraft, die übersteigend ist, über alle Maßen. Und er spricht von einer Erleuchtung, dass wir alle erleuchtet werden. Und wie wir erleuchtet werden, das will ich, lasst mir den einen Vers, dass ich ihn noch lese. Dieses Licht trifft nämlich auch uns, die wir aus der Finsternis kommen. 2. Korinther, denn Gott, der gebot, aus der Finsternis leuchtet das Licht, der lässt es vielleicht auch heute Abend, der lässt es in unseren Herzen aufleuchten zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Was dürfen wir mitnehmen? Was dürfen wir mitnehmen und uns daran erinnern, dass wir erleuchtet sein dürfen, dass wir Kraft haben dürfen, nicht aus uns selbst heraus, und dass wir reiche Leute sind. Was sind wir für reiche Leute? Dafür können wir Gott danken und wollen das auch tun. Wir singen jetzt zum Abschluss noch ein Lied und wir merken jetzt, dass wenn wir etwas planen, dann weicht es schon mal etwas ab. Du hast mir ein Lied genannt, aber ich habe ihm zwischendurch zugeflüstert. Du hast ja Geburtstag, du darfst dir eins wünschen. Und dann lasst uns bitte dieses Wunschlied zum Geburtstag singen. Das ist das Lied 594. Kommt, lasst uns Christus preisen.
Tiere des Waldes fragen.
Ja.